ARD Sounds.
Ein Jahr Bundesregierung. Wie läuft's denn bisher?
Wer zahlt den Straßenbau? Klamme Kommunen bitten die Anwohner zur Kasse.
Und wir können jetzt sehen, wenn Google-Bewertungen gelöscht worden sind.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Tag von uns an euch. Wir sind Tanja Hausstetter und Uli Spinrath.
Und heute ist Mittwoch, der 6. Mai. Hello!
Und das bedeutet, unser aller Bundesregierung, die schwarz-rote Koalition aus SPD, CDU und CSU, ist heute genau ein Jahr lang im Amt. Früher ist diese Konstellation ja mal Große Koalition genannt worden, aber ja, weil die Wahlergebnisse eben längst nicht mehr so hoch ausfallen wie früher, sagt man das heute eigentlich nicht mehr, weil es eben nicht mehr die stärksten Parteien sind, die da gemeinsam eine Regierung bilden. Jedenfalls ist so ein Jahrestag mal Grund genug, darauf zu gucken, wie es eigentlich bisher so gelaufen ist in diesem einen Jahr.
Genau, und zwar, was ist gut gelaufen und was ist nicht so gut gelaufen. Wir können auf jeden Fall sagen, die Menschen in Deutschland sind mit Bundeskanzler Friedrich Merz und seiner Regierung im Moment so unzufrieden wie noch nie. Laut dem aktuellen Deutschlandtrend, das ist ja eine regelmäßige Umfrage, die ARD in Auftrag gibt, sind nur noch 15% der Bevölkerung zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung.
Oh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass hier alles in den Bach runtergeht. Da wird Geld ins Ausland gepumpt und unser Einzelner muss zusehen, wie er klarkommt.
Also ich denke, es sind gute Ansätze da, aber es gibt auch Grenzen der Möglichkeiten.
Also ich bin ein bisschen enttäuscht, aber im Großen und Ganzen besser als vorher.
Ich finde, Friedrich Merz geht gar nicht. Was der für Aussagen tätigt, was der für eine Politik macht, da fühle ich mich als junge Frau, die für Toleranz und Vielfalt, ja, also der das wichtig ist, finde ich total daneben.
Das waren jetzt mal ein paar Stimmen aus Nordrhein-Westfalen.
Und das ist natürlich nur ein Ausschnitt der Realität, aber es gibt so ein gewisses Bild, haben wir gerade auch zumindest in Teilen gehört. Vor kurzem kam dann auch noch eine weltweite Umfrage raus, nach der Friedrich Merz sogar noch unbeliebter sein soll als Donald Trump. Also ja, so richtig gut kommen
er. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Nee, so richtig gut kommen er und seine Regierung gerade nicht an. Aber Umfragen und Stimmungen sind ja immer das eine, die Realpolitik, die gemacht wird, das andere. Gucken wir also mal drauf, was die Regierung denn bisher wirklich so gemacht hat.
Also als erstes ist es natürlich auffällig, dass viel Geld in die Bundeswehr gesteckt wird. Das sogenannte Sondervermögen wurde zwar vor dem Regierungswechsel beschlossen, aber die aktuelle Regierung muss das viele Geld ja jetzt halt ausgeben. Auch das Thema Wehrpflicht ist ein großes unter dieser Regierung. Noch gibt es keine, aber wenn sich nicht genug Soldaten freiwillig finden, könnte sie wieder eingesetzt werden. Es geht dabei natürlich um die Bedrohung durch Russland.
Wobei dieses Thema jetzt gar nicht so negativ auszustrahlen scheint. Also der Verteidigungsminister Boris Pistorius ist nämlich nach wie vor einer der beliebtesten Politiker im Land, obwohl er eben dafür eigentlich ja verantwortlich ist. Vielleicht, weil er eben dafür steht, dass Deutschland wehrhafter wird und viele Menschen das dann so sehen, dass das auch dringend notwendig ist. Diese Regierung, die packt aber ja gerade auch ganz andere große Projekte an, die auf weniger Verständnis stoßen.
Ja, ein Beispiel, die Gesundheitsreform. Es muss dringend viel Geld eingespart werden, weil die Krankenkassenbeiträge sonst immer teurer für uns alle werden. Aber Einsparungen bedeuten halt immer auch Einschnitte für Krankenhäuser, Arztpraxen, Krankenkassen und damit letztlich auch für uns. Dass zum Beispiel das Hautkrebs-Screening als Kassenleistung eingedampft werden soll, ist nur ein Beispiel von vielen und das regt auch viele auf.
Diese Reform ist noch nicht beschlossen, da wird noch final dran rumgebastelt, aber klar ist eben, es wird Einschnitte für alle geben. Unsere Kollegen vom ARD Morgenmagazin, die haben sich mal genauer angeguckt, wer denn eigentlich jetzt schon was von der Arbeit der Regierung merkt, weil klar ist ja auch, vieles, was Politik entscheidet, wirkt sich erst zeitverzögert aus. Sie haben zum Beispiel mit einem Restaurantbesitzer in Hamburg gesprochen und der merkt, dass die Regierung die Mehrwertsteuer auf Speisen gesenkt hat von 19% auf 7%. Und er sagt, ohne diese Senkung wäre er in tiefroten Zahlen. So hat er mit seinem Restaurant wieder ja ein bisschen Luft zum Atmen.
Wobei es für uns, die Essen gehen, ja jetzt nicht unbedingt günstiger geworden ist. Ne? Die Gastronomen fangen mit der Senkung nämlich ihre gestiegenen Kosten auf und können das nicht 1:1 an uns weitergeben. Aber ein anderes Beispiel, wo Geld ankommt, beim Sport. Der SC Condor ist ein Verein in Hamburg und Alex Becher ist der Abteilungsleiter Fußball.
Wir können es nicht allen ermöglichen, dass sie sich umziehen. Wir hatten teilweise Situationen, dass Mädchen- oder Jungsmannschaften sich draußen in Zelten umziehen mussten, weil wir nicht genug haben.
Ja, die Situation kenne ich bestens. Und wenn man dann mal Kabinen hat, dann sind die oft schimmelig. Das gehört zur Wahrheit in Deutschland dazu. Aber der SC Condor, der kriegt jetzt bald Kohle. Und zwar 1,5 Millionen Euro aus der sogenannten Sportmilliarde der Bundesregierung. Das Geld ist Teil des riesigen Sondervermögens für die Infrastruktur und ja, soll Sportvereinen zugutekommen, damit die eben ihre Anlagen sanieren können. Dieses Sondervermögen umfasst ja insgesamt 500 Milliarden Euro und damit sollen auch Straßen und Brücken repariert werden.
Also die Bundesregierung nimmt richtig viel Geld in die Hand, beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen, nimmt richtig viele neue Schulden auf, um etwas zu bewirken. Ob es aber wirklich ankommt, das kann man natürlich erst irgendwann mal bewerten, jetzt noch nicht.
Auf dieses Geld aus der Sportmilliarde muss man sich übrigens bewerben. Und das ist jetzt auch schon klar, es gibt wohl mehr Bedarf als Geld, also kriegen nicht alle Vereine Kohle.
Uns ist natürlich klar, dass wir die Arbeit der Regierung hier nicht vollständig abbilden können und wir wollen sie auch nicht bewerten. Das könnt ihr nämlich selber am besten machen, weil ihr ja auch beurteilen könnt, ob die Bundesregierung Themen anpackt, die euch wichtig sind. Wenn ihr dafür ein bisschen mehr Input braucht, unsere Kollegen von 11KM Tagesschau Podcast haben sich mal länger mit dem Bundeskanzler beschäftigt, der ja als Chef der Bundesregierung auch das Gesicht davon ist. Den Link dazu packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Das Kreuzfahrtschiff, auf dem das Hunter-Virus ausgebrochen ist, darf einen Hafen auf den Kanarischen Inseln anlaufen. Da soll den knapp 150 Menschen an Bord geholfen werden. 3 Menschen auf dem Schiff sind an dem Hunter-Virus gestorben und es soll bis zu 7 weitere Erkrankte geben. Das Virus hat sich vermutlich an Bord von Mensch zu Mensch ausgebreitet, was eigentlich ziemlich selten ist.
Der Wal, der in der Ostsee gestrandet war, ist wahrscheinlich tot. Experten vom Deutschen Meeresmuseum glauben, dass der Buckelwal nicht genug Kraft hatte, um länger im Wasser zu schwimmen. Seit Samstag wurde der Wal nicht mehr gesichtet. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Backhaus hat die private Rettungsinitiative aufgefordert, die Daten des Peilsenders offenzulegen, der an dem Wal angebracht ist. Das sei vorher so vereinbart gewesen.
Und gestern Abend gab es eine große Internetstörung in Deutschland. Viele Seiten mit der deutschen Endung .de waren von ungefähr 22 bis 1 Uhr nicht erreichbar. Es gab da wohl nur Fehlermeldungen zu sehen. Betroffen waren ungefähr 18 Millionen Internetseiten mit der Domain .de. Es gab wohl ein Problem in einer Art Adressbuch, wo die Seiten registriert sind, aber inzwischen läuft alles wieder. Bin ich froh, dass wir das technisch nicht genauer erklären müssen. Ich will nur eine Internetseite eingeben und dann soll er bitte
Hauptsache
laufen.
Hauptsache es läuft
genau.
Wieder. Bergen.
So, neues Thema, anderes Thema. Stellt euch mal vor, die Straße vor eurem Haus muss neu gemacht werden und ihr müsst dafür bezahlen. Das werden einige von euch kennen. Zwar nicht, wenn ihr zur Miete wohnt, weil das die Vermieter zahlen müssen, aber wenn euch das Grundstück gehört, das an diese Straße grenzt, was da liegt, dann kennt ihr das Problem vielleicht. Mich würde das ärgern, weil ich ja gar nicht darüber mitentscheide, ob die Straße saniert werden muss. Das entscheidet ja die Kommune, in der ich lebe, aber vielleicht werde ich zur Kasse gebeten.
Ja, was man dann zahlen muss, ist der sogenannte Straßenbaubeitrag. Und ob ihr zahlen müsst, das ist in Deutschland alles ganz unterschiedlich geregelt. Das Problem ist, dass viele Kommunen einfach selbst keine Kohle mehr haben und deshalb zunehmend von diesem Mittel Gebrauch machen. Nämlich die Bürgerinnen und Bürger mit zur Kasse zu bitten.
Das war für uns eine Überraschung. Und der erste Eindruck war, wie soll das bezahlt werden? Das war für uns ein Schock, auf Deutsch gesagt. Für alle hier.
Das war Jürgen Dill aus Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Er hat einen 200 Jahre alten Gasthof an einer Straße, die vor 11 Jahren saniert worden ist. Damals war es in Schleswig-Holstein noch verpflichtend, dass die Kosten auf die Grundstücksbesitzer umgelegt werden müssen. Heute können die Kommunen das selber entscheiden. Jedenfalls musste Jürgen Dill dafür insgesamt 19.000 Euro zahlen. Das ist nämlich sein Anteil.
Ja, ist nicht wenig. Dafür musste er einen Kredit bei der Bank aufnehmen, weil er das Geld nicht mal eben so rumliegen hat. Klar, wer hat das schon? Die letzte Rate ist jetzt bald fällig.
Ich habe das versucht zu vergessen, aber ich kann das nicht ganz verstehen. Wir zahlen Steuern für die Autos, wir zahlen beim Tanken Steuern, wir zahlen Kfz-Steuer. Und ich war immer der Meinung, die ist für sowas da, wo die Autos drauf fahren. Aber nein, jetzt sind die Anlieger dran. Ich mache keine Ungerechtigkeiten, weil ich empfinde das als ungerecht.
Die Kommune Bad Segeberg sagt, wir brauchen das Geld, wir können das nicht allein bezahlen. Unsere Kollegen vom NDR haben recherchiert, dass in Schleswig-Holstein im Moment 18 Kommunen den Plan haben, die Straßenbaubeiträge zu kassieren.
Weil sie eben so klamm sind. Christiane Oswald ist die Kämmerin der Stadt Bad Segeberg.
Ich als Kämmerin, ich sehe nicht für die Stadt Bad Segeberg eine Möglichkeit, darauf zu verzichten.
Tja, übrigens geht es meistens auch eher um kleinere Projekte, sagt sie. Also neue Straßenlaternen zum Beispiel oder auch neue Radwege. So eine ganze Dorfstraße, wie jetzt im Fall von Jürgen Dill, sei wohl eher selten. Und damit seien auch so große Beträge eher selten, die Bürger dann mitzahlen müssen.
Ja, die Bundesländer machen das alle unterschiedlich, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat vor 2 Jahren beschlossen, dass die Kommunen solche Beiträge nicht mehr kassieren dürfen. In Baden-Württemberg, Hamburg, Bayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg sieht's genauso aus.
Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, in dem die Kommunen sogar immer noch verpflichtet sind, Straßenbaubeiträge zu kassieren. Und in den anderen können die Kommunen es immer selbst entscheiden, so wie das ja zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein jetzt der Fall ist.
Mein Mann und ich, wir hatten letztens tatsächlich mal Paarzeit. Unser Sohn war nämlich den ganzen Tag auf so einem Kindergeburtstag schön, so in so einem Freizeitding. Und da hatten wir mal Zeit für uns. Kommt ehrlich gesagt selten genug vor. Und da wollte ich, dass wir was besonders Schönes machen. Also Klassiker, ne, soll ja besonders toll werden. Wir wollten frühstücken gehen und dafür habe ich einen neuen Laden gesucht, wo wir noch nicht waren. Und was habe ich gemacht? Kennt ihr vielleicht? Ich habe mir Bewertungen bei Google angeguckt.
Und? Hat es gepasst? Also war es so, wie dann in den Bewertungen?
Also das war so ein Hinterhof mitten in der Stadt. Schön, schön grün, das stimmte, aber das lag an den Gleisen. Also das war nicht zu erkennen in den Kommentaren. Aber mal abgesehen davon passten die Kommentare. Und es war lecker.
Schön, freut mich für euch.
Die Frage ist ja immer, kann man solchen Bewertungen auch wirklich trauen? Sind da auch schlechte Bewertungen mit dabei? Oder was passiert eigentlich mit denen? Und da hat Google jetzt was Neues eingeführt. Bei den Bewertungen steht jetzt auch zum Beispiel, da wurden so und so viele Bewertungen gelöscht. Und zwar, weil es Beschwerden wegen Diffamierungen gab. Also da wurde dann ein Restaurant, eine Bar oder Café oder so angeblich extra schlecht gemacht. Oder die Bewertung soll rufschädigend gewesen sein oder so. Und wir schauen uns jetzt mal genauer an, was diese neue Funktion von Google tatsächlich bringt.
Also offiziell will Google damit genau das, was in dem Hinweis dann ja auch steht, nämlich Diffamierungen und Beleidigungen sollen nicht stehen bleiben. Und weil es in Deutschland aber mittlerweile so viele Löschanträge gibt, will Google jetzt eben transparent machen, wie viele Bewertungen gelöscht worden sind. Zumindest so ungefähr, weil die ganz genaue Zahl, die bekommen wir nicht genannt. Da steht dann zum Beispiel 51 bis 100 Bewertungen wurden gelöscht. Und warum genau gelöscht wurde, wird eben auch nicht erklärt.
Ja, mich würde trotzdem stutzig machen, wenn bei einem Lokal oder einem Restaurant oder so besonders viele Bewertungen gelöscht wurden. Da würde ich mich fragen, hat der Besitzer irgendwie besonders viele Feinde oder, also wahrscheinlich eher nicht. Dann würde ich vermuten, dass der Ladenbesitzer vielleicht einfach keine schlechte Kritik haben will und die Bewertung aufhübschen will oder so. Also ich wäre zumindest stutzig.
Wir wollen jetzt mal darauf schauen, was denn eigentlich genau gelöscht werden kann. Google sagt, wenn ein Restaurant oder ein Cafébesitzer eine Bewertung löschen lassen will, braucht er immer eine Begründung. Da muss der Laden dann schon schlecht gemacht worden sein oder es muss eine Beleidigung drinstehen. Oder es ist ganz offensichtlich, dass irgendjemand mit dieser Bewertung dem Geschäft schaden will.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen der Knackpunkt. Manchmal reicht es nämlich auch schon, wenn der Restaurant- oder Barbesitzer sagt, dass ja gar nicht sicher ist, ob der Mensch, der die Bewertung geschrieben hat, überhaupt Kunde war. Wenn derjenige das dann nicht belegen kann, kann Google die Rezension löschen.
So argumentieren dann eben auch manche Gastronomen. Theoretisch kann ich ja auch eine Bewertung für ein Restaurant in Hamburg schreiben, in dem ich gar nicht war, noch nie war. Aber genau andersrum ist das zum Beispiel Marcel Buksch passiert. Er war nämlich wirklich bei einem ziemlich teuren Gastro-Event in Hannover, hat sich da mal was Besonderes gegönnt. Aber für ihn hat die Preis-Leistung nicht gepasst.
Die Rezensionen, die ich verfasst habe, waren ein Stern und habe aus meiner Sicht sachlich beschrieben, wo für mich da Schwachstellen sind und wo das nicht für uns gepasst hat.
So, aber die Bewertung ist dann trotzdem gelöscht worden, offiziell wegen Verleumdung.
Man kann dann Stellung zu beziehen, was ich auch gemacht habe. Google prüft dieses dann innerhalb einiger Tage und man bekommt dann eine Nachricht, ob die Prüfung positiv oder negativ war. Mein erster Widerspruch gegen dieses Entfernen der Bewertung hat Google angenommen und hat die Bewertung wieder freigeschaltet.
Ja, da ist ja schon mal gut ausgegangen, ne? Aber so ganz sicher kann man sich bei den gelöschten Bewertungen dann ja wohl offensichtlich doch nicht sein. Beziehungsweise ob die wirklich herabwürdigend, rufschädigend oder sowas gewesen sind oder aus anderen Gründen gelöscht wurden. Vor allem, weil es gibt ja sogar extra so Löschfirmen, die kümmern sich darum, dass schlechte Bewertungen bei Google gemeldet werden und dann verschwinden. Die stellen dann im Zweifel auch mehrere Löschanträge, bis die schlechten Bewertungen weg sind.
So Google-Rezensionen, die betreffen ja auch nicht nur Restaurants, sondern ja zum Beispiel auch Handwerker, Friseursalons oder Supermärkte. Und falls ihr wirklich vorher einen Eindruck haben wollt, dann guckt am besten eben nicht nur auf die Sterne, die vergeben worden sind, haben wir ja gerade gelernt. Muss nicht immer einen Eindruck geben, sondern guckt vielleicht auch darauf, gibt es Fotos, Videos oder irgendwas, was das belegt, was da auch geschrieben wurde.
Genau, sind die Texte glaubwürdig oder wirken die vielleicht irgendwie kopiert und eingefügt oder so oder als wären die irgendwie von KI geschrieben? Es soll ja auch Betriebe geben, die sehr bewusst Leute oder sogar Firmen dafür bezahlen, dass sie ihnen gute Google-Bewertungen schreiben.
Und ihr könnt natürlich auch einfach mal bei anderen Bewertungsportalen gucken, was da so steht. Oder am allerbesten, ihr fragt Freunde, Bekannte oder Kollegen nach Empfehlungen. Die sind vielleicht die besten Hinweisgeber.
Wir haben jetzt noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Selbst wenn ihr keine Sportmäuse seid und sie nicht in eurer Social-Media-Bubble vorkommt, den Namen, den habt ihr bestimmt schon gehört. Pamela Reif. Eine absolute Fitness-Ikone, begeistert mit ihren Home-Workouts Millionen Menschen, ist Model, vermarktet Sportklamotten, Fitnessriegel, Beauty-Produkte, also kann man alles gar nicht aufzählen. Und mit all dem verdient sie inzwischen Millionen.
Ich glaube, in der Corona-Pandemie hat sie auch vor allen Dingen groß Erfolg gefeiert, ne? Weil viele Leute zu Hause Home-Workouts gemacht haben. Die Frage ist ja, wie hat sie das geschafft? Wie ist sie da hingekommen? Was macht sie so besonders? Das könnt ihr in dem Podcast Das Imperium Pamela Reif erfahren. Den gibt's ab sofort in ARD Sounds. Und den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Ich bin morgen wieder da, dann zusammen mit Sebastian. Macht's gut.
Viel Spaß euch und wir hören uns auch bald wieder. Macht es gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.